Heute spreche ich mit Professor Jürgen Meisel, Professor für romanische Philologie an der Uni Hamburg im Ruhestand und an der Universität Calgary als Adjunct Professor in Kanada. Seine Forschungsthemen sind unter anderem Spracherwerb und Mehrsprachigkeit und der natürliche Zweitspracherwerb und der simultane Spracherwerb im Kindesalter, also mit mehr als einer Sprache aufzuwachsen. Herr Professor Meisel, ich freue mich so, dass wir heute zum Gespräch zusammenkommen können.
Sehr gerne, ja.
Zunächst einmal, Sie haben viele Jahrzehnte viel Forschung betrieben und ich würde gern erst einmal so ein allgemeines Bild bekommen. Was sind so die Kernergebnisse zu dem Thema Zweitspracherwerb im jungen Alter, die Sie so mitnehmen konnten aus Ihrer Forschung?
Also ich habe also chronologisch gesehen zuerst über den Zweitspracherwerb bei sogenannten Gastarbeitern gearbeitet. Und da haben wir herausgefunden, und das war damals schon neu, dass dieser sogenannte natürliche Zweitspracherwerb, also die war nicht im Unterricht, nicht chaotisch verläuft, sondern dass da auch reguläre und Erwerbsstufen festzustellen sind, dass es also Gemeinsamkeiten zwischen Anlernern gibt, trotz Unterschiede in der Person und Ähnlichem. Und habe ich dann diese Projekte zum kindlichen Spracherwerb gemacht und da vor allen Dingen diesen simultanen Erwerb, soll heißen, dass also zwei oder mehr Sprachen gleichzeitig erworben werden. Und das war so in den 80er Jahren. Und damals war die gängige Meinung, dass Kinder, die mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen, notwendigerweise durch so eine Phase gehen, in der sie die Sprachen vermischen, in der sie die nicht auseinanderhalten können, in der sie quasi ein Sprachsystem im Kopf aufbauen und das erst im Laufe der Zeit dann differenzieren. Und wir konnten dann zeigen, dass das keineswegs so ist, sondern dass Kinder von Geburt an in der Lage sind, also im ersten Jahr kann man natürlich da noch wenig feststellen, aber es gibt auch Forschungen, die zeigen, dass die Kinder praktisch von Geburt an in der Lage sind, die beiden Sprachen zu differenzieren. Und wir haben also mit Deutsch-Französisch, Deutsch-Portugiesisch und Spanisch-Baskisch das gemacht in Langzeituntersuchungen. Und die wichtigste Untersuchung, das wichtigste Ergebnis war wohl erstmal, dass eben diese angenommene Konfusion oder Fusion nicht, Fusion von Systemen, also die Konfusion im Kopf der Kinder überhaupt nicht stattfindet. Mhm. Und gleichzeitig sind Kinder eben optimale Sprachlerner, nicht? Also die sind quasi alle sprachbegabt in diesem Sinne. Man kann also mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen, ohne dass, sagen wir mal, eine der Sprachen darunter leidet. Das ist ja das, was vielleicht Eltern Sorge bereiten könnte, wenn sie sich entscheiden, ob sie ihre Kinder mehrsprachig aufwachsen lassen oder nicht.
Und das gilt in jedem Fall, dass ein Kind, wenn es zweisprachig aufwächst, da keine Probleme entstehen. Also bei manche Kinder vermischen ja auch noch Sprachen im etwas höheren Alter oder bedienen sich Wörtern aus anderen Sprachen, während sie in der Muttersprache zum Beispiel sprechen. Wie gehen Sie mit dieser Sorge, also wie gehen Sie mit diesen Ergebnissen um?
Also zunächst mal kann man nur zeigen, dass es möglich ist, mhm. nicht? Dass Kinder also ohne spezielles Training, ohne dass die Eltern besondere Erziehungsmaßnahmen ergreifen, sondern einfach normal mit ihnen kommunizieren, mit ihnen sprechen, ob sie hören, viel mit ihnen reden, das ist das Wichtigste, nicht? Das genügt, also normale Interaktion. Und alle Kinder, die man untersucht hat, haben das also ohne Mühe bewältigt. Also das ist kein besonderer Aufwand. Wir haben der Mensch hat ja eine angeborene Spracherwerbsfähigkeit, die ihn von anderen Lebewesen unterscheidet. Und diese angeborene Sprachfähigkeit ist ganz offensichtlich eine Fähigkeit zur Mehrsprachigkeit. Wenn Sie jetzt fragen, klappt das immer und bei allen, das ist natürlich schwer zu sagen. Mhm. Es gibt natürlich Grenzen. Die Grenze, die ich sehe, sind zweierlei zumindest. Einmal ist das Alter, also wenn man von Geburt an das macht, sollte das kein Problem sein. Das andere ist ein rein quantitatives, also der Input sozusagen. Also wenn ich zwei Sprachen erwerbe, sollten die beiden Sprachen schon so ungefähr gleich häufig präsent sein. Und ja, da gibt es natürlich eine Grenze, die aber Ihnen keiner nennen kann, quantifizieren kann. Also wir wissen, dass Kinder auch mit drei Sprachen aufwachsen können, eventuell mit vier, da wird es aber schon kritisch. Und insofern kann man sagen, wenn die Bedingungen gegeben sind, also ausreichender Input und eine normale Interaktion, sollte eigentlich das jedes Kind können. Und Ihre zweite Frage, wegen des Missions, da muss man eben unterscheiden, diese Frage ist auch der Grund, weshalb man eben bis in die 1980er Jahre hinein glaubte, dass es so eine Mischphase gibt. Man muss unterscheiden zwischen dem sprachlichen Wissen, nennen wir das. Das muss nicht bewusst sein, das ist Wissen. Also das, was wir im Kopf haben, quasi an Sprachfertigkeit und Sprachkönnen. Und dem, was wir tun. Das heißt also, in dem Moment, in der Performance, in dem, was wir tun, da können wir durchaus mal vermischen. Das heißt aber nicht, dass im Kopf die Systeme nicht getrennt wären. Diese Mischungen sind im Gegenteil bei Mehrsprachigen also eine sehr gute kommunikative Möglichkeit. Man kann damit ausdrücken, mit wem man gerade reden will, wenn eine mehrsprachige Situation gegeben ist. Man kann auch mal das günstigere Wort finden. Wenn also Kinder Französisch sprechen, die in Deutschland zweisprachig aufwachsen, dann sagen die auch im Französischen dann deutsche Wörter, die ihnen also sozusagen sehr an das deutsche Umfeld gebunden sind, also Gummibärchen oder so etwas, wird dann nicht übersetzt, obwohl man das übersetzen kann natürlich. Aber diese Mischung heißt nicht, dass im Kopf das nicht auseinandergehalten würde. Also diese Mischung nennt man, also wenn die systematisch gehen, auch bei Erwachsenen in mehrsprachigen Situationen natürlich, ne? Wenn der Gesprächspartner nur eine Sprache kann, dann sollte man das natürlich vermeiden. Aber in anderen Situationen, wo Mehrsprachige zusammenkommen, die wechseln oft die Sprache, auch oft mitten im Satz. Das ist aber nicht chaotisch. Also das ist seit 30, 40 Jahren untersucht, dass man zeigen kann, dass es die Anlässe für den Wechsel gibt, dass es, wenn es innerhalb des Satzes stattfindet, dass es nicht an irgendeiner Stelle geht, sondern da müsste man jetzt in linguistische Details gehen, sondern nur an bestimmten Stellen. Also das ist kein Chaos. Das ist das Wichtige.
Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie das so untersucht haben und auch bei Gastarbeitern untersucht haben.
Ja.
Was für Unterschiede des Spracherwerbs sind Ihnen, haben Sie dabei festgestellt?
Naja, kolossal sozusagen. Also, wobei die Gastarbeiter jetzt so ein Beispiel sind für den Zweitspracherwerb. Also, wir sagen Zweitspracherwerb, wenn ab einem gewissen Alter die Sprache erworben wird. Und welches Alter ist, das ist dann ein extra Thema. Aber sagen wir mal, in den meisten entsprechenden Einführungen und Standardwerken finden Sie das Alter von 10 bis 12, so ungefähr mit der Pubertät. Das geht aus Forschungen aus den 1960er Jahren zurück. Also wir sprechen dann von Erwachsenen, Spracherwerb und Kindlichem. Und Erwachsen würde dann heißen, also so ab der Pubertät ungefähr. Da auf jeden Fall ist klar, dass der Spracherwerb, wie anfangs gesagt, nicht chaotisch verläuft, sondern auch in geregelten Bahnen sozusagen, was die Lerner selbst natürlich gar nicht wissen. Aber eben, es gibt wahnsinnige Unterschiede zwischen den Individuen. Also der eine lernt innerhalb von 10 Monaten die Zweitsprache nahezu wie ein muttersprachlicher Sprecher. Ein anderer ist 10 Jahre im Land und spricht nur gebrochen. Da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Wenn Sie Kinder nehmen, die von Geburt an Sprachen lernen, dann verhalten die sich wie Einsprachige, das in jeder ihrer Sprache. Das heißt, die sind beide dann Muttersprachler. Die sind dann in beiden Sprachen Muttersprachler. Das heißt, da ist der kolossale Unterschied. Also Kinder lernen meistens schneller, aber das ist nicht so wichtig. Sie sind aber auf jeden Fall erfolgreich in dem Sinne, dass sie eine muttersprachliche Kompetenz erwerben, also eine muttersprachliche Sprachfähigkeit, Sprachkenntnisse, werden die Erwachsenen das quasi nie erreichen.
Und jetzt haben wir noch mal vor dem Interview kurz über die Altersfrage gesprochen. Also Sie haben jetzt 10 bis 12 gesagt. Wie verhält sich so das Alter in Verbindung mit dem Zweispracherwerb? Also wird es mit jedem Jahr schwieriger oder was ist so das optimale Alter oder sollte man gleich von Anfang an anfangen?
Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, was Sie erreichen wollen, nicht? Also wollen Sie muttersprachlich die andere Sprache erwerben oder wollen Sie in der Lage sein, was weiß ich, wenn Sie im Urlaub sind, dass Sie einigermaßen zurechtkommen? Wenn Letzteres gemeint ist, ist das eigentlich egal. Da können Sie das auch noch als Erwachsener lernen. Nur wie gesagt, sehr unterschiedlich, ne? Manche Leute lernen 4, 5, 6 Fremdsprachen ohne Mühe, die anderen haben schon mit einer Mühe, während das bei den Kindern nicht der Fall ist. So, ja, wie gesagt, die Standardannahme war, dass ungefähr mit 10, 12 sich das verändert. Inzwischen haben wir ja ungeheuer viel bessere Möglichkeiten zu sehen und zu erforschen, was in unserem Gehirn vor sich geht, durch sogenannte bildgebende Verfahren. Und wenn man das zusammennimmt mit den linguistischen Untersuchungen, dann weiß man schon seit mindestens 25 Jahren, dass dieses Alter viel zu spät angesetzt ist. Also ich rede jetzt von dem Alter, in dem sich etwas Wesentliches in dem Spracherwerbsvermögen ändert. Also man weiß eigentlich seit 25 Jahren, dass sich so im Alter von 7 ungefähr, das variiert jetzt bei jedem Individuum ein bisschen anders, aber ungefähr so mit im Alter von 7 schon, ist man eigentlich, wenn man dann beginnt, mit dem Alter ist immer der Beginn des Spracherwerbs gemeint. Also wenn der ungefähr beim Alter von 7 liegt, also verläuft der Spracherwerb schon in etwa so wie bei Erwachsenen. Also ob Sie nun mit anderen Worten, ob Sie mit 7 anfangen oder mit 12, macht keinen großen Unterschied. Die Jüngeren erwerben etwas schneller und es ist etwas wahrscheinlicher, dass der Erwerbserfolg größer ist, aber schon da ist eigentlich vieles so wie bei den Erwachsenen. Das war dann der Punkt, an dem wir angesetzt haben, dass wir sagten, also offensichtlich ist in diesem Alter der Beginn eines Unterschieds in der Erwerbsfähigkeit. Und bei näheren Untersuchungen, das ist jetzt noch sozusagen in der Diskussion, aber ich glaube, dass die meisten zustimmen würden oder fast alle, dass man sagen kann, auch 7 ist schon viel zu spät gegriffen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, diese Veränderungen, die haben verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist sicherlich neuronaler Art, das heißt, in unserem Gehirn verändert sich etwas an der Lernfähigkeit, ist aber nicht das Einzige, das ist nur einer der wichtigsten Gründe. Und das betrifft nicht Sprache insgesamt, sondern da muss man jetzt ein bisschen aufdröseln. Also Sprache besteht ja aus einem Vokabular, wir müssen also Wörter lernen, die wir dann zu Sätzen und so weiter kombinieren. Dann gibt es eine Lautseite, die Phonologie, also wie man das ausspricht und so weiter. Also der ganze lexikalische Bereich ist diesen altersbedingten Veränderungen nicht unterworfen. Das heißt also, Vokabeln lernen kann man auch mit 20 und mit 40 und mit 50 noch. Da ist kein signifikanter Unterschied zu Kindern. Das Entscheidende, was aber auch menschliche Sprache von allen anderen Kommunikations System bei Tieren unterscheidet, ist das, was man umgangssprachlich so Grammatik nennt, also vor allen Dingen Syntax. Und große Teile der Syntax und Teile der Phonologie, also der Lautung, die sind altersbedingten Veränderungen unterworfen. Da sehen Sie also, Also wenn Sie so jemals an Henry Kissinger gehört haben, der also in Deutschland geboren wurde und dann Außenminister und Sicherheitsberater in den USA war und so weiter und also durch und durch Amerikaner ist, aber wenn der Englisch spricht, hören Sie sofort den deutschen Akzent und wenn Sie genau hinhören, können Sie sogar hören, dass er aus der Gegend von Fürth kommt, wenn er Englisch spricht. Ja. Das heißt also, sein phonologisches System ist nie muttersprachlich geworden. Sowas ist damit gemeint. Und das betrifft vor allen Dingen eben auch die Syntax, also die Satzbildung. Und da muss man ja sehen, also wir haben natürlich ein Interesse daran, ein grundsätzliches herauszubekommen, wie die menschliche Sprachfähigkeit sich im Altersverlauf verändert. Und da können wir inzwischen sagen, und das waren Sachen, also Forschungsergebnisse, die wir in Hamburg erzielt haben vor 10, 15 Jahren und die sich inzwischen, wir sind noch im Gespräch, in der Diskussion, nicht jeder stimmt dem zu, aber inzwischen ist da doch sehr viel Unterstützung gekommen, nämlich dass wir gesagt haben, diese Veränderungen beginnen im Alter zwischen 3 und 4. Also schon wenn Sie mit 4 anfangen, die andere Sprache zu erwerben, gibt es gewisse Unterschiede im Vergleich zu denen, die von Geburt an gelernt haben. Und diese Unterschiede sehen so aus, dass sie sich beim Spracherwerb dann so verhalten wie ein Erwachsener. Und nun muss man gleich dazu sagen, das sind erstmal subtile Unterschiede. Also der Hauptpunkt, auf den man insistieren muss, ist, wenn man nach der Altersfrage fragt, ja, nach der Altersthematik, dass, wie gesagt, nicht Sprache insgesamt davon betroffen ist. Und es gibt nicht einen genauen Punkt, sondern nicht, es gibt da einen Reifungsprozess, die Sprachfähigkeit verändert sich und es gibt, wenn Sie von Geburt an anfangen, auch kein Kind spricht in ganzen Sätzen mit einem Jahr. Es gibt ja auch eine Grenze nach unten. Nicht? Also man beginnt mit dem Sprachgebrauch, mit dem Aktiven, so ungefähr mit einem Jahr beginnt es und die komplexeren Sachen beginnen in der zweiten Hälfte des zweiten Jahres. Und genauso verändert sich eben auch das, wenn bei der Zweitsprache, das heißt, es ist nicht plötzlich alles anders, sondern einzelne Dinge werden schlechter. Also, denn anders heißt leider immer schlechter, nicht, für den Zweitspracherwerb. Und aber eben nicht an einem Punkt. Und so kann man sagen, es gibt also so eine Phase, die beginnt irgendwann so zwischen 3 und 4, so mit 3,5 rum und geht mindestens bis 7 oder so. In dieser Phase wird die Spracherwerbsfähigkeit, ja, die verändert sich und wie gesagt, leider nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren.
Und wie genau sieht diese Veränderung aus? Weil in der Regel Kinder, die auch erst mit 7 anfangen, eine zweite Sprache zu lernen, unterscheiden sich jetzt im Alltag nicht besonders von Kindern, die von Geburt an die Sprache, also wenn ich das mal
Doch,
beobachte,
mit sie.
bitte?
Ja, Entschuldigung, ja.
Also wenn ich das
Ja, doch, mit.
beobachte,
Ja, machen Sie mal erst die Frage richtig.
Wenn ich das beobachte, also in meinem Alltag, ich kann jetzt keine Muttersprachler, die zweisprachig aufgewachsen sind, unterscheiden, die von Geburt an mit zwei Sprachen begonnen haben oder die mit 7 erst zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind. Die beherrschen Deutsch in der Regel genauso wie jemand, der von Anfang an mit Deutsch aufgewachsen ist. Also wo ist da der
Ja, nee,
Unterschied?
also wenn Sie Kinder nehmen, die mit 7 oder auch mit 5 oder so angefangen haben, da sehen Sie eben die Unterschiede. Es gibt welche, die können Sie bei normaler Konversation in der Tat nicht von einem Muttersprachler unterscheiden. Haben das praktisch nahezu muttersprachlich erlernt. Andere nicht. Also Sie hören einen Akzent. Es gibt bestimmte Bereiche, zum Beispiel des Genus, der, die, das, nicht und so weiter, wo dann Fehler auftreten. Also es gibt dann schon Unterschiede. Und wie gesagt, der Hauptunterschied: Kinder, die von Geburt an lernen, also in den ersten 3 Jahren beginnen, auch bei der zweiten oder dritten Sprache, die werden eben alle, egal ob sie sozusagen in Anführungszeichen gesprochen, sprachbegabt sind oder nicht, das vollständig lernen. Und wenn sie später anfangen, dann finden sie große Unterschiede. Manche können das noch, andere nicht. Also es gab lange überhaupt keine vernünftigen Untersuchungen dazu, sondern das waren so Eindrücke nur. Und seit ein paar Jahren, es gibt eine große Untersuchung, die in Stockholm in Schweden durchgeführt wurde. Da hat man, um das jetzt ganz kurz nur zusammenzufassen, Leute durch Zeitungen und so weiter aufgerufen, zu sagen, die glauben, dass sie muttersprachlich Schwedisch können, obwohl sie erst nicht, also nicht mit Geburt angefangen haben, das zu lernen. Und da haben sich also sehr viele gemeldet. Viele konnte man dann schon beim Telefon ausschalten, weil man sofort hörte, dass sie nicht muttersprachlich sprach. Andere wurden dann eingeladen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt das Ergebnis über den Daumen jetzt gesprochen. Es gibt so circa 3% der Leute, die sich quasi wie Muttersprachler verhalten haben. Aber bei Tests konnte man dann immer noch feststellen, dass sie nicht Muttersprachler sind. 3%, das ist wirklich nicht sehr viel, nicht? Und dazwischen liegt natürlich alles Mögliche. Einige, die fasten wie Muttersprachler sind, wo sie also beim normalen Gespräch, so wie wir das jetzt führen, das nicht merken würden. Andere dramatisch anders. Also da sind die Unterschiede sehr groß. Wie gesagt, also denn jetzt können Sie sagen, na ja, gut, wenn man nur mit dem Test rauskriegen kann, dass jemand nicht Muttersprachler ist, was soll's, nicht? Also deswegen, ich anfangs gesagt, es kommt darauf an, welche Fragen man beantworten will. Die eine Frage ist, was kann die menschliche Sprachfähigkeit? Und da kann man offensichtlich den Schluss ziehen, dass wenn ich im Alter von nach 4 anfange, dass ich dann wahrscheinlich nie mehr wirklich Muttersprache werden kann. Aber es gibt einen kleinen Prozentsatz von Leuten, die später anfangen und dann immer noch so gut können, dass man sie nicht unterscheiden kann. Und dann ist es ja okay. Also für alle praktischen Gründe ist das okay. Aber ich sage, denken Sie mal an die vielen Kinder in Deutschland, und es gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern für andere Länder auch, die in Immigrantenfamilien, auch gerade sogenannte Gastarbeiter, gerade so zum Beispiel den Gruppen, wo eine größere Zahl im Land ist, sodass die, also wie die Türken in Deutschland zum Beispiel, für die es möglich ist, also nur Türkisch zu sprechen, obwohl sie in Deutschland sind. So, da gibt es sehr viele Kinder, die erst, wenn sie in die Schule kommen, in Deutschland kommt man nun erst mit 6 in die Schule, in vielen anderen Ländern ja etwas früher, die dann anfangen, Deutsch zu lernen. Und da kann man sagen, ja, gut. Also einige von denen werden so gut lernen, dass man es nicht mehr hört nachher. Die meisten werden immer mit dem Akzent sprechen und Fehler machen. Gut, die können so gut lernen, dass sie für alle praktischen Dinge natürlich durchkommen. Aber wir wissen auch, dass es so etwas wie Diskriminierung gibt. Verstehen Sie? Und da wird es jetzt zu einem politischen Problem. Ich kann sagen, okay, also die können sich dort verständig machen und mehr als das, ja. Aber es scheitern eben viele dann nachher in der Schule aus sprachlichen Gründen, nicht aus Intelligenzgründen. Ja, und sie werden diskriminiert wegen ihres Akzents und wegen der Fehler, die sie machen. Wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass diese Kinder, wenn sie von Geburt an oder spätestens, sagen wir mal, mit 3 Jahren in den deutschen Kindergarten gegangen wären, das kostet ja nicht viel, nicht? Dann hätten die das gelernt ohne großen Aufwand. Dann könnten die muttersprachlich Deutsch und Türkisch. Das ist ja aus meiner Sicht, oder sagen wir aus der Sicht derjenigen, die sich mit Mehrsprachigkeit beschäftigen, ist das also eigentlich völlig unverständlich. Wir haben eigentlich eine Situation, an der alle nur gewinnen können. Ja, die Debatte wird ja so geführt in der Politik und manchmal auch in den Medien, als müsse man sich dann entscheiden zwischen Deutsch und Türkisch. Das ist ja nicht der Fall. Deswegen habe ich ganz zu Beginn insistiert, zu sagen, wenn ich zweisprachig aufwachse, dann kann ich die zweite Sprache muttersprachlich lernen, ohne dass die andere Sprache dadurch ein Defizit hätte. Ja, also ich kriege beides umsonst sozusagen. Ich muss mich ja gar nicht entscheiden. Wenn ich aber erst mit 6 anfange, dann ist die Gefahr groß, dass es keine muttersprachliche Kompetenz mehr gibt. Ich insistiere, also wie Sie jetzt sagen, ja, nicht, also das werden sicher andere auch sagen, die sagen, ja, ich kenne aber eine Menge Leute, die haben erst mit 7 oder 8 angefangen und die können, kann man kaum was hören oder gar nichts hören. Ja, aber gucken Sie sich die Erfolge in der Schule an. Das ist ja keine Intelligenzfrage, sondern offensichtlich sind da Defizite im Spracherwerb nicht die einzige, aber ein wichtiger Grund für die Probleme, die dann dort auftreten. Und man könnte sie doch so einfach eigentlich beheben.
Und wie sieht das jetzt umgekehrt aus? Also daran habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht. Jetzt Kinder, die zweisprachig aufwachsen, aber mit ihrer Muttersprache vielleicht nicht ganz so viel, also im Kindesalter natürlich sehr viel, aber dann so ab der Schule nicht mehr ganz so viel am Hut haben, vielleicht sich mit ihrer Familie nur noch ein bisschen in der Muttersprache unterhalten und irgendwann dann vielleicht ganz wechseln, aber irgendwann dann wieder das Interesse bekommen und die Sprache ganz aktiv anfangen zu lernen. Die schaffen es ja in der Regel auch nicht, dann die Sprache wieder auf einem muttersprachlichen Niveau zu beherrschen, obwohl sie die ganze Kindheit durch die Sprache durchgängig gesprochen haben.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also da bin ich jetzt wieder, es ist keine Obsession von mir, sondern es ist wirklich ein wichtiger Punkt bei der Altersfrage. Also das gibt mir die Gelegenheit, noch was nachzutragen. Also aus der spracherwerblichen Sicht ist es, wie gesagt, so, wenn ich im Grunde beginnt Spracherwerb bei Geburt oder eigentlich schon davor. Also es gibt Untersuchungen, es gibt ja Aufnahmen im Uterus, Aufnahmen. Die Kinder hören, also die Föten hören alles schon. Und schon 3 Tage nach der Geburt kann man feststellen, dass Kinder auf die Sprache, die sie gehört haben, vor Geburt, anders reagieren als auf andere Sprachen. Also Spracherwerb beginnt eigentlich von spätestens bei Geburt und der verläuft in regelmäßigen Bahnen, also alle Kinder gehen durch gleiche Phasen durch, also da gibt es also eine Babbelphase und Lallphasen und so weiter, wo die da sagen und so fort. Und so geht es dann auch weiter, wenn sie aktiv sprechen. Und die grammatische Entwicklung, die wie gesagt am meisten betroffen ist von den altersbedingten Veränderungen, da ist das Wichtigste erworben so irgendwann um 4 Jahre herum. Also wir haben das nicht jetzt genau quantifizieren, aber ich sage jetzt mal so umgangssprachlich, sind 90% ist erworben der Sprache. Also die Kinder beginnen mit Mehrwortäußerungen so mit 1,5, 2 Jahren. Also diese Phase zwischen 1 und 4, die ist ganz entscheidend für den Spracherwerb. So, und dann hatten wir diese ominöse Phase oder Grenze mit 7, wo sich offensichtlich dann wieder etwas verändert. Wie gesagt, diese Altersgeschichte ist nicht ein Punkt, sondern es ist eine Entwicklung. So, und jetzt gibt es Untersuchungen, die ich sehr spannend finde. Die haben wir nicht selbst gemacht, aber ich habe eine Dissertation dazu betreut. Da ging es zum Beispiel ums Portugiesische, aber Sie können da jede andere Sprache nehmen. Kinder, die in Deutschland aufgewachsen sind, von portugiesischen Gastarbeitern. Und dann sind die Eltern zurück nach Portugal und die Kinder sind mitgegangen. So, und das heißt also, die haben zuerst, im Gegensatz zu den Türken, gibt es Portugiesen ja nur relativ wenige und deswegen sind die darauf angewiesen, also die lernen eigentlich alle sehr früh sehr gut Deutsch und die waren dann zweisprachig, Deutsch-Portugiesisch, und tatsächlich ist das Deutsche oft besser als das Portugiesische, weil Portugiesisch nur zu Hause gesprochen wurde. So, jetzt gehen die Eltern zurück nach Portugal, nehmen die Kinder mit und jetzt hören die kein Deutsch mehr. Weg. Abrupt sozusagen. Und was passiert, ne? Und da ist eine lange Geschichte kurz zusammengefasst, und das gilt jetzt, wie gesagt, nicht nur für Portugiesen, sondern für alle. Also diese Altersphase zwischen 4 und 7 ist ungeheuer wichtig, aber offensichtlich ist dann die Phase so zwischen 7 und 11. Alle diese Jahreszahlen muss man immer so ein bisschen über den Daumen gepeilt. Das kann auch ein Jahr früher und ein Jahr später sein. Also zwischen 7 und 11 wird das verfestigt. Diese Sprachfähigkeit, das ist nicht die Fähigkeit, sondern das Erworbene. Jetzt hat man also festgestellt, wenn Kinder, so wie dieses portugiesische Beispiel, wenn die den Kontakt zu einer der Sprachen verloren haben, und wenn das passierte, nachdem sie 11 Jahre waren, also wenn die 12 oder älter waren, dann ist das Deutsche eigentlich erhalten geblieben. Dazu sage ich gleich noch zwei Sätze, was erhalten geblieben heißt. Wenn die Kinder aber vor dem Alter von 11, ja, also mit 5, 6, 7, 8, den Kontakt zu der einen Sprache verloren haben, dann waren die Kenntnisse in der anderen Sprache, wenn sie ein paar Jahre später getestet wurden, erheblich defizitär. Also da war was weg dann sozusagen. So, jetzt muss ich dazu sagen, die unter psycholinguistischen Gesichtspunkten, was sie mal gelernt haben, ist immer da. Das geht nicht mehr weg. Ja? Aber sie können es eventuell nicht mehr gebrauchen. Auch da kann man jetzt wieder sagen, naja, also aus praktischen Gründen, das ist doch alles dasselbe. Das ist doch wurscht, ob ich es nicht habe oder ob es weg, oder ob es, also ob es ganz weg ist oder ob ich es nicht mehr gebrauchen kann. Der Effekt ist der gleiche. Ich kann es doch nicht benutzen. Ne? Ja, nee, ist aber nicht dasselbe. Wenn Sie dann nämlich wieder zurückgehen in das Land, und das war die Frage, die Sie gestellt haben, ja, und wenn Sie es vorher schon erworben hatten, ja, und aber jahrelang nicht mehr benutzt haben und auch nicht mehr benutzen konnten, selbst wenn Sie gewollt hätten, weil es einfach nicht mehr, keinen Zugriff mehr hatten, jetzt kommen Sie zurück in die Situation, wo Sie anfangs waren, sagen wir mal ein Beispiel der Portugiesen wieder, Sie kommen zurück nach Deutschland. Dann müssen Sie nicht von vorne anfangen. Dann kommt das nämlich ziemlich schnell wieder, was Sie mal hatten. Und das zeigt eben, es war nicht ganz weg. Es war nur eben nicht mehr verwertbar. Und da macht es dann einen Unterschied, ob es nie erworben wurde oder ob es erworben wurde, aber nicht mehr benutzt werden konnte, ne? Denn im letzteren Fall ist es dann möglich, relativ schnell, also sehr schnell und sehr erfolgreich, das wieder zu aktivieren. Also, ja.
Das heißt jetzt, ich fasse das mal praktisch zusammen, also für Eltern, die ihre Kinder mehrsprachig aufwachsen lassen wollen, so früh wie möglich anfangen mit beiden Sprachen, also am besten auch schon vor der Geburt, auf jeden Fall aber vor 6, 7 Jahren, bevor das Kind 6, 7 Jahre alt ist, aber je später, desto schlechter. Und in der Konsolidierungsphase, so zwischen 7 und 11, sollte auch die Sprache weiter benutzt werden, damit die Kinder auch wirklich muttersprachlich bleiben und es wieder reaktiviert werden kann.
Ja, also wenn das Ziel ist, dass die Kinder zwei oder mehr Muttersprachen haben sollen, dann sollte man möglichst mit Geburt anfangen, spätestens aber mit drei. Ich würde die Grenze
Spätestens mit
da
3.
ungefähr ziehen. Ja, und ja, da kann man jetzt noch etwas dazu sagen. Jetzt ist es ja sehr populär, auch in Deutschland. Ich bekomme da viele Anfragen, weil ich auch so Elternberatung mache. Also Kinder von Eltern, wo die Eltern beide Deutsche sind, aber die dann auf in einen mehrsprachigen Kindergarten und so schicken. Entscheidend ist das natürlich, dass es dann fortgeführt wird. Also erstes Mal reicht es im Kindergarten nicht, natürlich nicht, wenn man zweimal die Woche englische oder französische Lieder singt, sondern es muss wirklich also ein bestimmtes quantitatives Minimum erreicht werden. Also und dann aber, es muss fortgeführt werden, natürlich. Ne? Und das heißt dann in der Grundschule, da ist dann nämlich meistens der Haken, nicht, dass sie dann zwischen 6 und 10 eventuell eine Lücke entstehen. Das darf nicht passieren. Und man kann auch dazu sagen, auch bei denen, die von Geburt an aufwachsen, da ist es ja dann so, dass sie oft nur in einer der Sprachen durch die Erziehungsinstitution Frauen gehen, also Kindergarten, Schule und so, eventuell Universität. Die muttersprachliche Fähigkeit ist an sich dann da, aber es wäre sehr wichtig, und das ist jetzt, sagen wir mal, auch wieder für die sogenannten Gastarbeiter, nicht, dass man dafür sorgen müsste, dass auch das Türkische dann in der Schule vorkommt. Sonst bleibt das eben doch auf einem, das ist ja ein Phänomen, das Sie vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung kennen, denn das kommt oft vor, dass Leute, die in zwei Sprachen aufgewachsen sind, aber in der einen Sprache praktisch auf dem Niveau eines 7-Jährigen stehen geblieben sind. Nicht? Also wenn man nicht liest und schreibt und auch mal ein Buch liest in der anderen Sprache und so, und dann bleibt das natürlich, sagen wir, die Fähigkeit ist da und das ist das Wichtigste. Das andere kann später immer noch ausgebaut werden. Aber wenn Sie, also man wird dann sozusagen nicht gleichwertig, weil in der einen Sprache, sagen wir mal, gehen Sie vielleicht sogar aufs Gymnasium oder gar auf die Universität und in der anderen Sprache bleiben Sie immer auf dem Level von einem 8-Jährigen oder sowas. Nicht? Also da wäre es wichtig, dass man nicht nur zweisprachig, sondern auch nicht nur bilingual, sondern auch bikulturell ist, dass man also auch die andere Sprache fördert.
Ja, das merke ich an eigenem Beispiel. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen, Deutsch-Russisch. Und mein Deutsch ist eben... Deutsch und Russisch.
Was ist Ihre andere Sprache? Russisch, ja.
Genau. Und das merke ich auch, also mein Deutsch ist eben so entwickelt wie bei einem Monolingualen und mein Russisch ist so, also themenspezifisch doch eingeschränkt, weil ich eben nicht durch die Schule gegangen bin auf Russisch und eben in so einem Umfeld in der Familie gelernt habe und deshalb eben auf diese Themen beschränkt bin.
Ich kann Ihnen noch ein Beispiel geben. Ich habe ja viel mit Brasilien zu tun, weil ich auch über Portugiesisch gearbeitet habe. Und ich habe eine brasilianische Kollegin, die ist also japanischer Herkunft. Ja? Das heißt, sie ist also, das sind ja, was man im Englischen Visible Minorities nennt, nicht? Denn man also, die können so gut sprechen, wie sie wollen. Ne? Dann sieht man halt an, dass da noch was anderes ist. Nicht? Sie sieht eben japanisch aus. Und die hat eben nur bis zum Alter von 4 oder 5 Japanisch gesprochen. Und dann wurde sie in die Schule geschickt und wurde nur noch Portugiesisch. Also eigentlich ist sie heute einsprachig, also dominant Portugiesisch, aber sie spricht auch noch Japanisch. Und sie ist vor ein paar Jahren zum ersten Mal, also als Erwachsene, als Professorin dann schon, nach Japan gekommen und ist zurückgekommen und war fürchterlich verärgert. Weil die Japaner, gut, da gibt dann noch ein Problem, dass Frauen nicht immer ganz ernst genommen werden in der japanischen Akademie. Aber vor allen Dingen, sie spricht ja fließend Japanisch, aber ihr Japanisch ist eben das eines Kindes sozusagen. Ja?
Ja.
Und da hat man sie behandelt, als sei sie also intellektuell behindert. Nicht?
Okay.
Und im Japanischen ist das ja nun sehr wichtig, weil auch die ganzen Höflichkeitsformen und so weiter sprachlich kodiert sind. Also da müssen sie ans Verb bestimmte Endungen dranhängen, je nachdem, ob sie mit Geschwistern oder älteren Freunden oder Erwachsenen oder Vorgesetzten reden, je nachdem. Und das hat sie natürlich alles nicht drauf. Nicht?
Okay. Ja, ich würde gerne noch zum Abschluss, Sie haben ja auch gesagt, Sie beraten Eltern und ich versuche das Interview immer möglichst auch anwendungsorientiert zu haben. Also vielleicht nochmal zum Abschluss, was Sie noch für Empfehlungen haben für Eltern, außer die, über die wir jetzt gesprochen haben, die ihre Kinder eben zweisprachig aufwachsen lassen wollen.
Ja, also ich arbeite auch gerade an einem Ratgeber für Eltern und ich glaube, das Wichtigste, was man den Eltern sagen sollte, wenn sie die Kinder so zweisprachig erziehen wollen, dass es zwei Muttersprachen werden oder auch drei, dass sie viel mit ihnen reden. Nicht? Also es gibt so ein Argument, das ich auch lange einfach nachgeplappert habe, bis mir klar wurde, dass das gar nicht stimmt, nämlich, dass man sagt, naja, also wir haben vorhin kurz mal über den Input gesprochen, also wie viel die Sprache die Kinder hören. Und dann sagt man, ja gut, also bei Zweisprachigen ist ja notwendigerweise nur die Hälfte des Inputs, nicht? Weil der Teil 24 Stunden und wenn man es auf zwei Sprachen aufteilt, ist ja nur die Hälfte. Ja, im Prinzip ist das natürlich richtig, aber man hat dann mal Untersuchungen gemacht und hat dann festgestellt, das ist Annick de Hauer, die ist Professorin in Erfurt, das ist eine Belgierin, und die hat also interessante Ergebnisse gefunden. Das kann man natürlich jetzt nicht generalisieren, aber die hat also bei den Familien, die sie untersucht hat, festgestellt, dass die Kinder sehr viel Input in beiden Sprachen bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf, ich bin nicht sehr gut beim Erinnern von Zahlen, aber bei Monolingualen gibt es einen Unterschied, des quantitativen Unterschied, also wie viel Input die Kinder kriegen. Ich muss noch etwas nachtragen. Input, also das, was die Kinder hören und so, zählt für den Spracherwerb nur, wenn es Sprache ist, die an das Kind gerichtet ist. Also es nützt nichts, dass das Kind im Zimmer ist und da gesprochen wird. Selbst Fernsehen gucken hilft nicht, wie man feststellen konnte in Untersuchungen. Also es geht um Interaktion. Also wenn man mit dem Kind spricht und das Kind antwortet und so. Wenn man dann wenn man mal auszählt, wie viel Wörter oder Sätze, ist egal, wie sie es ausrechnen, am Tag das Kind hört, dann stellt man fest, wie gesagt, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist ein Faktor von mehr als 10. Das heißt also, manche Kinder, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, hören am Tag 800 Sätze, die an sie gerechnet werden, und andere 8000. Hm. Ja, also diese Zahlen sind jetzt erfunden, aber so in dem Bereich, bei Einsprachigen. Ja. Das heißt jetzt natürlich, wenn ich die Kinder zweisprachig aufwachsen lasse, habe ich die Möglichkeit, indem ich viel mit ihnen spreche, obwohl sie sozusagen am Tag zwei Sprachen hören, dass sie in beiden Sprachen mehr als genug Input bekommen. Mhm. Und deswegen sage ich immer, reden mit den Kindern. Einfach mal reden, ja, mal was vorlesen auch. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das in beiden Sprachen fortsetzen, nicht irgendwie abbrechen, das ist, glaube ich, entscheidend. Mhm. Super. Mehr braucht es eigentlich nicht. Die bringen alles mit, was für den Spracherwerb nötig ist.
Mhm. Super. Ja, dann danke Ihnen vielmals. Noch irgendeine Webseite oder eine Ressource, die Sie nennen wollen, wo die Zuhörer mehr herausfinden können über das, was Sie gemacht haben?
Ich habe nicht wirklich, ich müsste meine Website mal aktualisieren, das ist bestimmt 2-3 Jahre nicht mehr angeguckt worden. Okay. Aber über die Uni Hamburg und über die Uni Calgary gibt es also die Möglichkeit, mit mir, also bei Fragen an sich an mich zu wenden.
Mhm. Super. Wenn der Ratgeber dann fertig ist, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail, den verlinke ich dann auch in dem Artikel, in dem ich dieses Interview einbette.
Sehr gerne, ja. Also das wird in einem Jahr wahrscheinlich sein. Also der wird allerdings auf Englisch erscheint bei Cambridge University Press, und Abgabetermin ist im April und wahrscheinlich kommt so im Oktober noch nächstes Jahres raus ungefähr. Mhm. Ja. Alles klar. Ja gut, und wenn Sie diesen Artikel geschrieben haben, sagen Sie mir doch mal Bescheid, wo ich dann nachlesen kann. Das interessiert mich natürlich auch.
Mhm, das mache ich gerne.
Den Artikel über das Lernen im Schlaf fand ich sehr spannend, weil das vieles war mir da neu auch davon.
Mhm. Alles klar, das mache ich auf jeden Fall. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch.
Und danke für Ihr Interesse. Ja, danke schon.